denn die ehemalige Außenministerin wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außenministers, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 20. Juli, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet aus einem kleinen Dorf in der russischen Provinz, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Einen wunderbaren guten Morgen, den wünsche ich auch Ihnen, lieber Flavio von Witzleben, und all unseren Zuhörern.
Ja, Frau Kneißl, ich freue mich schon sehr über unsere neue Folge, die wir hier heute wie immer gemeinsam aufnehmen, Folge 129. Wir möchten heute sprechen über die Kehrtwende von Donald Trump im Umgang mit Russland im Ukraine-Krieg, über neue Zuspitzung im Handelskonflikt zwischen der EU und den USA sowie ein neues Pulverfass in Nahost im Zuge der Auseinandersetzung zwischen Syrien und Israel. Aber wie immer, Frau Kneißl, bevor wir uns mit all diesen Themen befassen, wie geht es Ihnen, wie ist Ihr Urlaub und wie ist das Wetter in Russland aktuell?
Vielen Dank für die nette Nachfrage, immer sehr sympathisch. Gott sei Dank, ich sage es aus tiefem Herzen, geht es uns allen gut, den Vierbeinern und mir. Die Renovierungsarbeiten schreiten voran. Ich widme meinen Urlaub in weiten Teilen der Baustelle, aber auch dem Nichtstun dazwischen. Es ist einfach schön, auf der Schaukel zu sitzen und nichts zu tun. Das habe ich mir dazwischen einige Tage ermöglicht, hatte aber auch mehr Interviews, als ich dachte, eben aufgrund der Themenlage, Sie haben es schon erwähnt, Israel, Syrien, aber auch aufgrund einiger Aussagen, die ich vorher getätigt hatte, wo dann Journalisten mehr wissen wollten. Also es war dazwischen immer wieder was zu tun und das ließ sich ganz gut einrichten. Aber im Großen und Ganzen bin ich froh, dass ich nicht mit dem Auto irgendwo hinfahren muss. Das ist das alleine schon Urlaubsgefühl, nicht auf Bahnhöfen, Flughäfen oder sonst wo unterwegs zu sein.
Mhm. Vor allem, wenn Sie das betonen, dann sprechen wir davon, wenn Sie sagen, Sie sind froh, kein Auto fahren zu müssen, dann sprechen wir davon, dass Sie in der Regel eben 5 bis 10 Stunden unterwegs sind von A nach B und eben nicht wie in Deutschland, wo man mal eben von München nach Nürnberg oder von München nach Stuttgart in 1,5-2 Stunden fährt. Also das vielleicht auch noch zum Kontext für unsere Zuhörer. Wenn Sie sagen, Sie sind froh, kein Auto zu fahren, dann geht es hier um Strecken zwischen 5 und 10 Stunden. Ja, und Frau Kneißl, dann würde ich sagen, legen wir auch gerne gleich los und fangen mal an mit dem ja vielleicht heißesten Thema, nämlich diese Woche, nämlich US-Präsident Donald Trump. Er hat mit neuen Sanktionen gegen Russland gedroht, sollten Moskau und Kiew innerhalb von 50 Tagen kein Friedensabkommen schließen, dann werde Washington sekundäre Zölle von 100% gegen Russland verhängen. Das sagt Trump am Montag in Washington bei einem Treffen dort mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte im Weißen Haus. Zugleich kündigte er ein umfangreiches Rüstungspaket für die Ukraine an. Die USA wollten modernste Waffensysteme, darunter Patriot-Flugabwehrraketen, liefern, die jedoch von den Europäern bezahlt würden, so Donald Trump. NATO-Generalsekretär Mark Rutte bezeichnet, dass diese Finanzierung durch die EU-Staaten als eine logische Option. Frau Kneißl, generell wird jetzt von einer Kehrtwende von Donald Trump im Ukraine-Konflikt gesprochen. Was ist Ihrer Ansicht nach die Intention von Donald Trump? Dahinter will er einfach Druck auf Russland aufbauen oder steckt da womöglich noch was anderes dahinter?
Donald Trump steht zweifellos unter einem gehörigen Druck verschiedenster Lager, die um sein Ohr kämpfen und ihm eben einflüstern. Und ich bin weiterhin der Überzeugung, dass die Person Trump als solche kein Interesse daran hat, jetzt eine große Front mit Russland zu eröffnen. Aber er hat eigentlich, oder wer immer ihm das geraten hat, einen ganz klugen Trick jetzt angewendet. Zum einen hat Russland 50 Tage Zeit, was von Kritikern dieser Aussage auch dahingehend interpretiert wird, ja, wie kann man Russland nur so viel Zeit geben? Also auch Frau Kallas, die EU-Dame zuständig für Außenpolitik, meinte, Wladimir Putin hätte eben gesagt, in 40 Tagen kann sehr viel passieren. Also es wird jetzt in der Gerüchteküche viel geredet. Aber gehen wir mal in die technischen Details dieser Aussage. 100% zusätzliche Zölle auf russische Importe. Das trifft Russland in keiner Weise, weil das Handelsvolumen zwischen den USA und Russland ist ein sehr kleines geworden infolge der Veränderungen der letzten Jahre. Was schwerer ins Gewicht fällt, ist die Ankündigung dieser 100% Tarife auf Handelspartner Russlands, also vor allem Indien und China, die von Russland Erdöl, Erdgas beziehen, aber auch die Türkei, die unter dem gehörigen Druck der USA schon seit Jahr und Tag steht. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate, die zu einem Art Umschlagplatz für Waren und Finanzdienstleistungen aller Art geworden sind. Also diese Staaten stehen in gewisser Weise unter einem Druck der USA, des US-Finanzministeriums, dieses Damoklesschwert von Sekundärsanktionen, wie sich dieses Instrument nennt, das rein rechtlich gesprochen wirklich sehr, sehr zweifelhaft ist, weil hier die USA ihre Jurisdiktion, also ihre rechtliche Zuständigkeit, weit über ihre eigentliche Jurisdiktion, nämlich die des US-Staatsgebiets beziehungsweise die über die eigenen US-Staatsbürger ausdehnt. Ein Instrument, das die EU seit Jahr und Tag kritisierte, aber nun seit 3 Jahren ebenso anwendet. Also es ist Sanktionen dieser Art, die nicht vom UNO-Sicherheitsrat vereinbart wurden, die sind einfach im Widerspruch mit dem Völkerrecht. Daher, wenn wir jetzt sozusagen in die Details hineinschauen, Russland als solches ist nicht wirklich getroffen. Von offiziellen Stellen in Russland wurde im Laufe dieser Woche dazu nicht wirklich viel gesagt. Vielleicht auch noch zur Erinnerung, Trump hat vor einigen Tagen, bevor es noch zu diesem Statement kam, gemeint, er könnte sich vorstellen, 500% Zölle auf die Einfuhren russischen Erdöl und Gas sozusagen Richtung China und Russland, Richtung China und Indien vorstellen. Dazu kam es nun nicht, also es sind nur 100%. Wir werden sehen, wie sich das alles entwickelt, aber in Moskau selbst ist man recht gelassen. Und was vielleicht besonders interessant ist, also zumindest ich nehme das als solches wahr, Russland, China und Indien im Dreieck hatten jetzt einige Konsultationen und sie sind natürlich innerhalb von BRICS miteinander in Kooperation, aber das ist nun sozusagen auch diese trilaterale, verstärkte diplomatische und wirtschaftliche Zusammenarbeit gibt, ist jedenfalls als hochinteressant zu bewerten, weil vergessen wir eines nicht, Indien und China sind nicht unbedingt natürliche Freunde. Ja? Also da schwelt vieles an Feindseligkeiten, an alten Grenzkonflikten, an Machtpolitik zwischen diesen beiden großen Staaten. Und nur zur Erinnerung, es gab vor einigen Monaten einen schweren Grenzkonflikt, von dem viele fürchteten, dass der sich weiter ausbreiten könnte. Hier hat offenbar die russische Diplomatie im Hintergrund manches entschärfen können. Aber das ist das wirklich Interessante. Das heißt, als Kernaussage darf ich hier festhalten, angesichts der weltpolitischen Veränderungen, und da sind wir beim Thema unseres Podcasts, also eine wirklich substanzielle Multipolarität, die hier bereits entstanden ist, die sich nicht entwickelt, sondern die bereits da ist, gehen solche Drohungen, auch wenn sie umgesetzt werden, eigentlich ins Leere.
Mhm. Ja, und Frau Kneißl, wir müssen noch über die nächste Aussage von Donald Trump zu sprechen kommen. Er hat nämlich in einem Telefonat, soll er, wir sollten das vielleicht noch im Konjunktiv formulieren, mit dem ukrainischen Machthaber Zelensky, soll er diesen aufgefordert haben, Moskau und St. Petersburg anzugreifen, um Druck auf Russland auszuüben. Er sollte, so wird er zitiert von den Medien, gesagt haben, Wolodymyr, können Sie Moskau treffen, können Sie auch St. Petersburg treffen. Dabei soll es sich um ein Telefonat der beiden am 4. Juli dieses Jahres gehandelt haben. Zelensky hat die Möglichkeit bestätigt, wenn Washington entsprechende Waffen liefere. Trump soll die Idee befürwortet haben, dass sie dazu beitragen könnte, sie, also die Russen, Schmerz spüren zu lassen und Moskau an den Verhandlungstisch zu zwingen. Das Weiße Haus dementierte den Bericht inzwischen. Es bestreitet nicht, dass Trump dem ukrainischen Machthaber die zitierten Fragen gestellt habe, behauptet aber, die Zeitung, also in dem Fall die Financial Times, habe die Zitate falsch gedeutet. Trump habe Zelensky lediglich eine Frage gestellt und nicht zu Angriffen aufgefordert. Ja, Frau Kneißl, wie sind diese Aussagen einzuschätzen? Direkte Angriffe auf Moskau und St. Petersburg mit der Unterstützung von Donald Trump. Was sagen Sie dazu, Frau Kneißl?
Wir haben eine Sprache auf allen Ebenen, nicht nur im Weißen Haus, sondern die findet mitten in Berlin auch statt, die mich nur mal zum Schaudern bringt. Und sollte vielleicht all diesen Personen klar sein, dass sie in sehr, sehr mächtigen Funktionen sind und daher 10-mal mehr aufpassen müssen, was sie sagen. Ja. Es hat Trump dann auch auf Journalistenfragen hin klar gesagt, nein, er würde nicht dazu raten und er will nicht, dass Moskau angegriffen wird. Also in diesen diversen Kurzstraßeninterviews, die ihm dann gestellt werden, wenn er unterwegs zu seinem Hubschrauber ist, hat er das wiederum verneint. Aber dieses Gerede, wenn ich das so sagen darf, von tiefen Schlägen im Herzen Russlands, Deep Strikes Inside Russia, das ist ja nicht nur etwas, was vielleicht bei einem Telefonat zwischen Trump und Zelensky ventiliert wurde, sondern das sind mittlerweile Aussagen, die wir ja von hochrangigen deutschen Offizieren hören. Also diese Woche hat auch der deutsche Generalmajor Freuding in einem Tagesschau-Interview sehr zuversichtlich mit seiner Mimik darauf hingewiesen, natürlich könne man tiefe Schläge in Russland, also damit ist natürlich auch Moskau gemeint, vollziehen. Und er hat das nicht mehr im Konjunktiv gehalten, sondern er hat ja nicht nur von der theoretischen Möglichkeit gesprochen, sondern er sagte das im Zusammenhang mit der Unterzeichnung von Waffenlieferungen an die Ukraine seitens Deutschlands, woraufhin ihn die Moderatorin fragte, ja, geht es da um Taurus? Sagte er, nein, die Taurus stehen mittlerweile außerhalb der Debatte, aber es gäbe andere Systeme. Da stellt sich mir jetzt die Frage, welche anderen Systeme sind das? Aber es ist ja nicht nur so, dass darüber diskutiert wird, sondern es werden bereits Waffenlieferungen erledigt, ja. Und also es nicht nur Worte, sondern Taten, die hier folgen. Und das dann eben nicht seitens Trumps, sondern seitens der deutschen Bundeswehr, mit der Rückendeckung natürlich der deutschen Bundesregierung. Das macht nicht die deutsche Bundeswehr auf eigene Faust. Boris Pistorius hat diese Woche in einem Financial Times Interview auch gesagt, die deutsche Armee sei bereit, auf russische Soldaten zu schießen. Das hat in Russland hier für eine große Welle an Entrüstung, an Kommentaren gesorgt. Was vielleicht noch wichtiger war in diesem Financial Times Interview, das in Deutschland und in Europa in keiner Weise rezipiert wurde, war folgender Satz. Er meinte, fahren Sie doch nach Vilnius und sehen Sie, was die deutsche Brigade dort leisten kann. Ja? Also das ist das, was mich dann noch mehr zum Schaudern bringt, wenn ich das nochmals wiederholen darf, weil natürlich mit diesem dauernden Gerede, wir müssen kriegstüchtig werden, O-Ton Pistorius. Zuletzt in den 1930er, 40er Jahren war das deutsches Vokabular. Und dass wir dauernd hören von vielen europäischen Entscheidungsträgern, in 5 Jahren müssen wir einen Krieg gegen Russland führen. Und dass da kommt immer wieder das Baltikum hoch, dass also man dort bereit sein müsse. Auch wenn man sich die Manöver-Szenarien der letzten 2 Jahre ansieht, die die NATO dort durchführte, die größten Manöver seit den 1980er Jahren. Es geht immer um das Szenario Baltikum. Es geht immer darum, Kaliningrad-Königsberg abzukappen vom restlichen Russland, das ja eine Exklave Russlands ist und jetzt wirklich mehr als Exklav dort existiert, aber wirtschaftlich überlebt. Es geht um St. Petersburg, es geht um das Baltische Meer und es geht natürlich um die drei baltischen Staaten und die dort lebenden russischen Volksgruppen. Da sprechen wir in Estland von 30% und in Lettland wahrscheinlich von 50%. Das ist, und diese Menschen haben heute riesige Probleme, weil die dortige Staatsführung mittlerweile russische Sprachtests vorschreibt. Wer die nicht besteht mit entsprechend guten Noten, wird deportiert. Dazu gibt es auch keine Aussagen seitens des Europarats oder anderer Menschenrechtsinstitutionen auf internationaler Ebene. Also es ist brandgefährlich, was hier an Worten in den Raum gestellt wird, weil das nicht nur Worte sind, sondern weil hier mittlerweile wirklich handfeste Aktionen gesetzt wurden, unter anderem von Deutschland.
Ja, und wie Sie jetzt eben ausgeführt haben, es gab über diese bemerkenswerte Aussage von Boris Pistorius tatsächlich kaum Artikel in den einschlägigen deutschen Mainstream-Medien. Ich hatte jetzt extra im Vorhinein dieses Podcasts heute mal geschaut, was berichten eigentlich die deutschen Medien über diese Aussage, und ich kann sagen, nada, gar nichts. Es wird einfach so getan, wie als hätte sie nie stattgefunden. Und das, obwohl beispielsweise sich auch Dmitri Peskov dazu geäußert hat und zum Ausdruck gebracht hat, wie entsetzt er ist von einer derartigen Aussage. Aber Frau Kneißl, schauen wir noch auf das, was diese Woche noch rund um das 18. Sanktionspaket geschehen ist. Die Europäische Union wollte nämlich am Dienstag in Brüssel das 18. Sanktionspaket gegen Russland verabschieden. Das ist aber gescheitert. Nach dem Treffen mit den EU-Außenministern teilte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas mit, dass das Sanktionspaket nicht gebilligt wurde. Wie angekündigt, stimmte die slowakische Delegation mit Nein. Malta schloss sich dieser Entscheidung an. Die Regelung besagt, dass alle 27 EU-Mitglieder den neuen Sanktionen zustimmen müssen, bevor diese eingeleitet und umgesetzt werden können. Bestandteil dieses erneuten Sanktionspakets wären massive Einschränkungen und Verbote im Handel mit russischem Öl gewesen. Kaja Kallas kritisierte das Abstimmungsverhalten, vor allen Dingen auch der Slowakei. Die zuvor gestellten Forderungen seitens Bratislava seien von der Europäischen Kommission voll erfüllt werden. Laut Berichten aus Brüssel hat die Slowakei jetzt angekündigt, das jüngste Sanktionspaket der EU so lange zu blockieren, bis die Bedenken bezüglich eines separaten EU-Vorschlages zur Einstellung der russischen Gasimporte bis zum 1. Januar 2028 final ausgeräumt sind. Frau Kneißl, wie schätzen Sie diese Entwicklung ein? Ist in dem Fall die Slowakei noch das letzte Land, auf das man seine Hoffnung hier geben kann? Wie sind da Ihre Gedanken zu?
Ja, scheint so. Also Robert Fico hält hier die Stellung. Ich weiß nicht, warum sich Viktor Orban hier aus seiner Vetodrohung zurückgezogen hat. Vielleicht ist wirklich der Druck so stark aus Brüssel, was die Zurückhaltung von EU-Geldern anbelangt. Aber auch die europäische Kommissionschefin hat ja bereits in den Raum gestellt, dass dass Ungarn das Stimmrecht entzogen würde. In einigen Räten. Also hier wird eine sehr, sehr harte Knute eingesetzt. Vielleicht hat das sozusagen zu einem Umdenken gesorgt, aber An demselben Tag, als eben es neuerlich an einem Veto scheiterte, dass das 18. Sanktionspaket umgesetzt werden kann, an demselben Tag hat Ungarn eingefordert, Sanktionen gegen die Ukraine, und zwar gegen eine Reihe von Personen, die offenbar verantwortlich sind für das Todprügeln eines ungarischen Staatsbürgers. Es gibt eine relativ große ungarische Volksgruppe in der Südukraine. Das ist die genaue Zahl nicht im Kopf, aber es sind einige hunderttausend Menschen. Und deswegen hat Ungarn sich immer hier auch anders verhalten, schon vor Jahren, wenn es um das Ukraine-Thema ging, als der Rest der EU. Und dem ist natürlich die EU nicht gefolgt. Das käme ja, wo kommen wir da hin, wenn man sozusagen auch die Ukraine mit Sanktionen belegen würde. Oder beispielsweise Israel, auch das wurde debattiert. Es gibt zwei, drei EU-Staaten, Irland, Spanien und auch, es sind vor allem in Erinnerung nach vor allem Irland und Spanien, Frankreich bis zum gewissen Umfang, die darauf pochten, dass man sozusagen auch Konsequenzen Richtung Israel setzen könnte, ziehen könnte. Das alles ist nicht erfolgt. Also wir haben ein Patt in Brüssel auf mehreren Ebenen. Ukraine, Israel und Russland. Also das alles sind Themen, die die EU an die Grenzen ihres Konsenses bringen.
Mhm. Ja, und dann schauen wir auch mal, Frau Kneißl, was ist diese Woche Neues rund um die Zollpolitik der USA zu vermelden gibt. Jetzt wurde angekündigt, dass Waren, die aus Ländern der Europäischen Union und Mexiko in die USA importiert werden, die werden ab dem 1. August mit Zöllen in Höhe von 30% belegt. Das gab US-Präsident Donald Trump bekannt, indem er im sozialen Netzwerk Truth Social offizielle Briefe an die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen und die Präsidentin Mexikos veröffentlichen. Sollte die EU beschließen, ihre Zölle auf US-amerikanische Waren zu erhöhen, dann würden die USA diesen Betrag zu ihren 30-prozentigen Zöllen hinzurechnen, so der US-Präsident. Laut Trump bedroht das Handelsbilanzdefizit gegenüber der EU die US-amerikanische Wirtschaft und die nationale Sicherheit, und 30% sind viel weniger als nötig, um die Ungleichheit zu beseitigen, so Donald Trump. Er versicherte, dass Washington die Zölle aufheben werde, wenn europäische Unternehmen ihre Produktion in den USA lokalisieren würden. Ja, und auch die EU bereitet jetzt nach den Ankündigungen von Trump zusätzliche Gegenzölle auf Importe aus den USA im Wert von 72 Milliarden Euro vor. Ja, Frau Kneißl, wie schätzen Sie da diesen Handelskrieg ein, die nächste Runde 30% der US-Zölle? Wie wird sich das auswirken, Ihrer Ansicht nach?
Das wirkt sich aus. Also das ist, wir kennen den Zustand vieler EU-Volkswirtschaften. Also ich beobachte vor allem die Situation in Deutschland und Österreich, aber auch Frankreich steckt wirklich tief in der Bredouille aufgrund der hohen Zinsen und hohen Staatsverschuldung. Nehmen wir mal diese drei Volkswirtschaften, die ich ein wenig besser kenne. Für alle drei bedeuten derartige Zölle, weil die USA ist der wichtigste Exportpartner dieser drei Staaten. Die USA ist der wichtigste Exportmarkt für die EU insgesamt, dass einfach diese stotterten Volkswirtschaften, die tief in der Rezession hängen, natürlich noch einmal tiefer runterziehen könnte. Das heißt, alles, was derzeit unternommen wird von diesen Regierungen, um die Wirtschaft zu stimulieren, das bricht wie ein Kartenhaus zusammen, weil einfach derartige 30% Zölle, das ist eine Besteuerung dieser Exportgüter, zum Erliegen, also den Handelsaustausch teilweise zum Erliegen bringen wird. Und ich würde sagen, diese 30%, die am Montag verkündigt wurden, haben dann doch viele überrascht, also mich jedenfalls. Weil am Donnerstag, Freitag vorletzte Woche, wurde eigentlich noch in Bloomberg, Reuters, Financial Times diskutiert, 10% Zölle, das ist sozusagen das, was wir schlucken müssen, darauf können wir uns einigen. Also die Wirtschaften, die Regierungen hatten sich auf sowas wie 10% eingestellt und rechneten damit, dass das Weiße Haus am Montag 10% Zölle verkündigen würde. Die Sorge, die Überraschung war groß, als dann plötzlich von 30% die Rede war. Ja? Also da sind viele Wirtschaftsexperten, wahrscheinlich auch Leute, die sozusagen ihr Ohr nahe dran haben am Kongress oder am Weißen Haus, Botschaftsangehörige und so weiter, die sind in gewisser Weise viele falsch gelegen mit ihrer Einschätzung. Ja, Trump wird sich auf 10% einpendeln lassen und das nehmen wir dann halt an. Jetzt haben wir die 30%. Jetzt haben wir auch Gegenmaßnahmen der EU, weil es hieß noch am Montag, als Trump das verkündigte, die EU wird nicht mit Gegenmaßnahmen reagieren, man will sofort in die Verhandlungen schreiten. Also ich kann das Ganze nur aus aller Ferne beobachten als ziemlich chaotisch. Nun haben wir genau 10 Tage von Montag an ausgesprochen, also am 21. Juli, bleiben uns dann genau 10 Tage, dass die EU irgendetwas zustande bringt. Aber gilt natürlich auch für Mexiko und andere Staaten. Wir haben ja über Brasilien letzte Woche in unserem Podcast gesprochen, dass die mit den jeweiligen Handelsbeauftragten in den USA sich auf etwas einigen. Ja, ganz realistisch gesprochen, ich kann mir nicht vorstellen, dass man in 10 Tagen etwas bereinigt, was nun mittlerweile seit 5 Jahren in der Luft hängt. Ja? Weil Trump hat diese Idee der hohen Zölle und der Besteuerung vor allem der deutschen Automobilindustrie ja schon seit fünf Jahren auf der Agenda. Das alles kam ja nicht aus heiterem Himmel im April, als die Börsen durchdrehten, weil Trump sozusagen sein Zollthema wieder hochbrachte. Nun sind wir mitten im Sommer. Viele der Beamte, die sozusagen diese Dossiers handhaben, sind nicht in dem Umfang verfügbar. Wir haben keinen Jean-Claude Juncker, der sozusagen mit seinem Charme einen Trump umgarnt, wie das 2018 zuletzt der Fall war. Wir haben eine Funkstille geradezu zwischen Brüssel und dem Weißen Haus. Also Donald Trump möchte niemanden von diesen Damen von der Leyen, Callas und so weiter treffen. Er spricht nur mit wichtigen Staatsoberhäuptern auf der anderen Seite. Also er fährt ganz klar die bilaterale Schiene. Und wenn er mit jemandem sprechen will, dann ist das Giorgia Meloni. Aber mit den anderen will er einfach nicht sprechen. Ja? Und das ist der Stand der Dinge. Daher, vielleicht bin ich zu skeptisch, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt binnen 10 Tagen all diese wirklich komplizierten Dinge so gelöst werden, dass man am 1. August aufatmen kann und sagen, hurra, wir EU sind sozusagen aus dem Schneider. Wir haben ihn dazu überredet, dass er jetzt auf 10% runtergeht, womit wir ja, also so wie bei den Teppichhändlern, worauf wir uns ja einstellten. Das glaube ich nicht, aber vielleicht bin ich zu skeptisch. Nur wäre ich Donald Trump, dann würde ich mich nicht von meinem Lieblingsthema so in die Wüste schicken lassen.
Ja, Frau Kneißl, wir werden auch das hier weiter beobachten in unserem Podcast, wie sich das entwickelt im Zuge dieses Handelskrieges zwischen den USA und der Europäischen Union und blicken jetzt heute mal in den Nahen Osten, denn dort bahnt sich gerade ein neuer Konflikt an, ein neuer alter Konflikt. Und zwar haben die israelischen Streitkräfte jetzt diese Woche das Hauptquartier des syrischen Militärs und des Präsidentenpalast in der Hauptstadt Damaskus angegriffen. Damit machte Israel seine Drohung infolge der Zusammenstöße zwischen den syrischen Regierungstruppen und drusischen Kämpfern in der südsyrischen Stadt Suweida war. Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz erklärte am Mittwoch in einer Stellungnahme, dass das israelische Militär den Eingang des syrischen Militärhauptquartiers in Damaskus angegriffen habe. Er sagte, die IDF beobachtet weiterhin die Entwicklungen und die Maßnahmen des Regimes gegen drusische Zivilisten im Süden Syriens, hieß es weiter. Die IDF handelt demnach nach Anweisung der politischen Führung des Landes und führe Angriffe in der Region durch. Ja, und die Angriffe Israels auf das Zentrum der Hauptstadt Syriens lösten kritische Reaktionen im Nahen und Mittleren Osten aus. Iranische Medien bezeichnen die Angriffe zum angeblichen Schutz der drusischen Gemeinschaft als Vorwand, um die Verteidigungsinfrastruktur Syriens zu zerstören. Außerdem wolle Tel Aviv unter dem Vorwand der Schaffung einer sogenannten entmilitarisierten Zone die Kontrolle über Südsyrien anstreben. Ja, Frau Kneißl, vielleicht können Sie da mal für unsere Zuhörer ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Worum geht es in diesem Konflikt und welche politischen, geopolitischen Intentionen, Absichten verfolgt Israel dort?
Israel bringt sich ins Spiel als Schutzmacht der Drusen. Vielleicht ganz kurz zu den Drusen. Es ist eine Volksgruppe, entstanden aus einer späthellenistischen Religionsbewegung, die nicht dem Christentum, nicht dem Islam zuzuordnen ist, wie auch das Christentum sozusagen Elemente späthellenistischer Rituale in sich trägt und aus dem Judentum hervorgegangen ist. Also jedenfalls, die Drusen sind einige hunderttausend Gläubige, die nicht alle gläubig sind, aber die sozusagen einer Volksgruppe zugehören. Und hier darf ich vielleicht kurz auch noch klarstellen. Druse kann man nicht werden, als Druse wird man geboren. Also es ist nicht eine Religion, zu der man übertreten kann, wie zum Islam oder Christentums, sondern es ist wirklich eine Ethnie. Und diese knapp 900.000 Menschen, die den Drusen zugeordnet werden oder die sich als Drusen sehen, leben zwischen dem Libanon, Syrien und Israel. Warum in dieser Region? Es ist gebirgig, die Golanhöhen, das Libanongebirge. Und die Drusen waren immer eine verfolgte Volksgruppe, die sozusagen in diesen geografischen Bedingungen des Gebirges besser überleben konnten als in der Küstenebene, wo Sunniten, griechisch-orthodoxe, mehrheitlich waren. Die Drusen können in Israel in der Armee dienen, sie müssen nicht, aber sie sind geschätzte Militärs, vor allem auch, weil sie Arabisch perfekt können und daher oftmals auch als Sondereinheiten in Verwendung sind. Was den Drusen natürlich dann wiederum einen schweren Stand verschafft in der restlichen Region, weil man sie sozusagen als Kollaborateure Israels generalisiert. So viel zu den Drusen. Israel hat eine, im Gegensatz zur EU, sieht Israel die aktuelle syrische Führung sehr, sehr kritisch, was ich nachvollziehen kann, weil es ist nichts anderes als die ehemalige Al-Qaida-Führungsschiene aus dem Norden Syriens, die sozusagen das traditionelle Kämpfergewand der Al-Qaida in Armani-Anzüge getauscht hat und nun mit Krawatte salonfähig geworden ist in allen, aber in wirklich allen westlichen Hauptstädten. Und Trump hatte an sich den Wunsch, Syrien in das Abrahams-Abkommen hineinzuholen. Ja. Jetzt sieht aber Israel diese Führung in Damaskus als terroristische Gruppe. Und das bringt die USA, das bringt auch die EU ziemlich in ein Dilemma, weil sowohl Israel als auch diese neue Regierung in Damaskus sind Verbündete, sind Freunde des Westens. Und die stehen jetzt kurz vor einem größeren militärischen Showdown. Es wurden bei den Kämpfen, die 2-3 Tage dauerten, in Soweda 600 Menschen getötet. Es sind Drusen von den Golanhöhen aus dem israelischen Staatsgebiet vorgedrungen, um ihren drusischen Brüdern zu helfen, wenn das nicht inszeniert war, was ich auch nicht ausschließen würde seitens Israels. Noch ein Faktor, der ins Gewicht fällt, diese Damaszener Führung, die heftig beschossen wurde von Israel, also der Präsidentenpalast, geriet unter israelischem Beschuss. Die Generalstabsgebäude wurden von Israel bombardiert. Diese Damaszener Führung ist nur eine von rund 60 bewaffneten Gruppen, die in Syrien weiterhin unterwegs sind. Also Damaskus hat nicht die Herrschaft über das gesamte syrische Staatsgebiet. Und der Westen tut aber so, als wäre sozusagen die Jolani-Ashara-Regierung nun Herr im eigenen Haus. Das sind sie nicht. Und angesichts einer solchen gewalttätigen Ausbruchs, der ja nicht der erste ist, erinnern wir uns, es wurden tausende Alawiten massakriert im März. Es kommen weiterhin hunderte Menschen ums Leben in irgendeiner Form, sei es, dass sie verschwinden, sei es, dass sie dass ganze Familien getötet werden von Gruppen, von Terroristen, die Syrer meistens Damaskus zuordnen, also der Regierung Ashara, wo kein Ton aus dem Westen zu hören ist. Und die Situation ist die, dass Washington vor einigen Tagen sagte, das alles sei ja nur ein Missverständnis gewesen. Das können wir schon bereinigen mit ein paar Telefonaten und das ist es dann. Ich glaube nicht, dass es zu einem stabilen, zu einer stabilen Feuerpause, Waffenruhe kommt. Ich fürchte eher, dass alles, was nicht hart sunnitisch ist als Linie und als Ethnie, weiterhin Massakern und anderen Gewaltverbrechern zum Opfer fallen wird. Also ich bin in Kontakt mit einigen Syrern, die sehr, sehr verzweifelt sind, weil sie immer sozusagen ihrem Land treu gehalten haben, weil sie dort versucht haben zu leben, zu überleben, ihre Kinder großzuziehen unter wirklich dramatischen Bedingungen. Nicht nur der letzten 12 Jahre des Krieges, sondern auch, es war nie einfach in Syrien, aber die jetzt ans Auswandern denken. Und dann bleiben aber wirklich keine Spuren mehr vom Urchristentum in Syrien verfügbar. Und die ältesten christlichen Gemeinden sind im Libanon und in Syrien. Das ist das Christentum, das der Rabbi von Nazareth sozusagen ins Leben rief. Und das steht an der Kippe. Das ist im Westen völlig egal. Hier sind Dinge im Gange, die größere Auswirkungen haben. Vielleicht noch ein letzter Punkt zu Ihrer Frage, welche größeren Konsequenzen das noch haben könnte. Die Türkei und Israel könnten auch noch in eine direkte Konfrontation geraten, weil die Türkei sich als stärkster Partner der Damaszener Führung sieht und natürlich diese Attacken, diese Angriffe Israels am schärfsten verurteilt hat. Und vielleicht nur ein Gedanke zum Abschluss, wann immer Benjamin Netanyahu auch Probleme mit seiner eigenen Regierung hat, dann fängt er an, andere Städte zu beschießen. Am 13. Juni bombardierte er Teheran, weil er eine Regierungskrise hatte. Anfang dieser Woche bombardierte er Damaskus, weil ihm zwei Regierungspartner abhanden kommen könnten. Und die nächste größere Auseinandersetzung könnte Ankara Tel Aviv sein.
Vielleicht da noch abschließend nachgefragt, Frau Kneißl, wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass es da jetzt zu einem offenen Konflikt zwischen Syrien und Israel kommt?
Der Konflikt ist schon da, ja. Also
zu einem offenen Krieg, Entschuldigung, um das zu definieren. Ja.
Ja, also ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie die Israelis mit der tiefen Moral der eigenen Truppen sozusagen jetzt noch eine Front aufmachen. Wollen sie auf Damaskus marschieren und dann Damaskus okkupieren? Also ich kann es mir nicht vorstellen, ja, aber offenbar gibt es Verrückte und die sind ja nicht nur ganz verrückt, sondern die behaupten, ja, laut Torah haben die Stämme von, wer immer der 12 Stämme Israels sozusagen, auch dort gesiedelt, wo heute Damaskus ist. Ja? Ich weiß jetzt nicht, welche Stämme, ich wusste es mal, als ich in Israel studierte. Aber das ist natürlich die Argumentation. Das ist von Gott versprochenes Land, das dem auserwählten Volk zur Verfügung steht. Also das ist die ideologische Argumentation. Und das war früher eine Randgruppe, die das behauptete. Das sind aber heute Gruppen, die in der Regierung das Schwergewicht stellen. Ja? Wir haben ja heute nicht mehr nüchterne Militärs an der Macht, die sagen, was geht, was nicht geht, so à la Itzhak Rabin, sondern wir haben nationalreligiöse Ideologen, die viel, viel weiter gegangen sind in den letzten Jahren, als ich je vermutete, nämlich wirklich die offene Deportation der palästinensischen Bevölkerung nicht nur zu fordern, sondern umzusetzen. Ja? Also da stehen wir heute und daher auszuschließen ist gar nichts. Also Israel hat die entmilitarisierte Zone auf den Golanhöhen, die 1974 festgeschrieben wurde, die von der UNO gesichert wurde, theoretisch überlaufen, schon vor Monaten. Da gab es auch keinen Aufschrei. Israel steht in Südsyrien mit seinen Truppen und baut dort bereits militärische Anlagen. Und Israel bombardiert in Damaskus offizielle Gebäude. Ja? Also Israel hat ja vor, was ist jetzt mittlerweile bald 2 Jahre her, na, 1,5 Jahre ist es her, dass Israel in Damaskus die iranische Botschaft bombardierte, was dann in der Folge dazu führte, dass der Iran Israel anfing, das erste Mal mit Drohnen zu beschießen im April 2024. Also Israel hat überhaupt keine Hemmung mehr, in Syrien um sich herum zu schießen. Die Frage ist ja, was wollen Sie dann? Wollen Sie in Damaskus die Flagge Israels hissen? Wie lange? Ja, also die Flagge kann dort schon hängen, aber ich glaube nicht länger als einen Tag. Und es gibt in Israel natürlich gab es immer diese Linie, sich genehme Volksgruppen zu bedienen, damit die dann als Instrument das Regime führen. Das hat man immer so gemacht. Und Israel spielte in dieser Form mit den Kurden, Israel spielte in dieser Form mit den Maroniten, mit den Drusen. Also das ist eine alte Taktik, die aber nie wirklich richtig aufgegangen ist. Sie hat nur für Chaos gesorgt. Und ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass dieser Netanyahu, der also geküsst und geliebt wird, nicht nur von Herrn Trump, sondern der auch entsprechend umarmt wird in Berlin und Wien, Paris nicht, dort mag man ihn nicht besonders, aber dass dieser Netanyahu nunmehr wirklich ein Chaos nach dem nächsten lostreten kann, ohne dass das irgendwelche Konsequenzen hat.
Und das macht er schon und Sie haben jetzt eben ausgeführt, immer dann, wenn er innenpolitische Probleme hat, dann löst er sie im Außen, indem er Damaskus jetzt im neuesten Fall angreift, aber natürlich auch viele andere Städte und Länder. Frau Kneißl, Sie sprachen jetzt eben schon von der Türkei und das soll auch heute unser letztes Thema für diesen Podcast sein, denn ein Gericht in Istanbul hat jetzt am Mittwoch den ehemaligen Bürgermeister der Metropole und Oppositionellen Ekrem İmamoğlu zu einer Gefängnisstrafe von 1 Jahr und 8 Monaten verurteilt. Dem Politiker wurde öffentliche Beleidigung und Bedrohung eines Staatsbeamten vorgeworfen. Gleichzeitig wurde İmamoğlu vom Verdacht der Verfolgung von Personen, die im Kampf gegen Terrorismus involviert sind, freigesprochen. Grund für das Strafverfahren waren Aussagen İmamoğlus gegenüber dem Generalstaatsanwalt von Istanbul vom Januar 2025. Laut dem Gerichtsbeschluss soll İmamoğlu die Integrität des Generalstaatsanwalts in Frage gestellt haben. İmamoğlu zum Kontext gilt als einer der prominentesten Rivalen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Der Oppositionelle wurde Mitte März diesen Jahres wegen des Verdachts der Korruption und Verbindung zur verbotenen Arbeiterpartei Kurdistan ins Haft genommen. Damals wurden außer İmamoğlu mehr als 100 Personen festgenommen. Frau Kneißl, wir hatten damals in unserem Podcast auch darüber gesprochen. Die CHP kürte den Inhaftierten zum Kandidaten bei den Präsidentenwahlen 2028. Die Inhaftierung löste damals schon massenhafte Protestaktionen in Istanbul aus und viele interpretierten auch damals schon diese Inhaftierung als politisch motiviert, dass eben Herr Erdogan einen seiner größten Rivalen ausschalten wolle. Frau Kneißl, jetzt wurde er schuldig gesprochen. 1 Jahr und 8 Monate werden es sein, Gefängnisstrafe. Wie schätzen Sie das Ganze ein und drohen da womöglich jetzt neue Proteste in Istanbul, Frau Kneißl?
Schwer zu sagen. Also ich war in Istanbul vor rund 2 Monaten und traf auch Personen, die sozusagen das genau beobachten. Ich sprach dann an einer Konferenz des Marmara Forums, dass der CHB näher steht als der Regierung von Erdogan. Und ich würde mal, meine erste Reaktion darauf ist folgende. Ein Jahr und 8 Monate, wenn das auf seine Untersuchungshaft angerechnet wird, die nun auch schon einige Monate währt, und wenn er nicht von politischen Ämtern ausgeschlossen wird, dann kann er immer noch kandidieren. Und ich verstehe hier nicht ganz die Ratio, die hinter seiner Verhaftung und Verurteilung steht, weil an sich hat Präsident Erdogan vor den letzten Wahlen, die im Frühjahr letzten Jahres waren, 2024, gesagt, dass er wird das letzte Mal kandidieren. Ja. Und er hat ja auch diese Wahlen gewonnen und seine Partei ist jetzt mittlerweile seit dem Jahr 2001 an der Macht und hat die Gesellschaft, hat das Land geprägt, die Außenpolitik geprägt. Das heißt, inwieweit damit wirklich das politische Ziel umgesetzt sei, die CHP und die Person Imamoglu von politischen Ämtern auszuschließen, entzieht sich meiner Kenntnis. Also ich kenne jetzt nicht die Details dieses Urteilsspruches mit all seinen Konsequenzen. Verzeihen Sie mir jetzt hier eine gewisse Analogie, die hinkt, aber die mir trotzdem sofort in den Kopf kommt. Marine Le Pen wurde in Frankreich verurteilt, also es ist jetzt im Instanzenweg noch im Zug, aber auch sie soll ja von politischen Ämtern ausgeschlossen werden. Also da ist eine gewisse Analogie da. Ob sie nun wirklich in Haft kommt und wie lange dieser Ausschluss von politischen Ämtern, aber jedenfalls bei der nächsten Präsidentenwahl, was das bedeutet, was das für sie als Mensch bedeutet, ob sie sozusagen das dritte oder vierte Mal die Präsidentenwahl dazu antreten kann, weiß ich nicht. Aber wir sind in einer Zeit, in der politische Rivalen dann eben mit verschiedensten Argumenten eliminiert werden sollen. Und was Sie gerade zitiert haben, ich habe das nicht verfolgt, ehrlich gesagt, hat mich jetzt etwas überrascht, weil die Aussage oder die Begründung des Urteils, er habe den Generalstaatsanwalt im Januar letzten Jahres oder im Januar dieses Jahres beleidigt, ist ein völlig anderer Straftatbestand als jener, der kursierte anlässlich seiner Verhaftung im Juli, dass er verhaftet wurde, letzten Jahres, oder was dieses, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann seine Verhaftung war, aber er sitzt ja schon eine Zeit lang in U-Haft und die Begründung für diese Verhaftung war folgende, nämlich er hätte zum einen seine Diplome gefälscht aus den 90er Jahren, das wurde ihm zum Vorwurf gemacht. Und auch, es gab einige andere sehr, sehr, sehr fragwürdige Begründungen. Nun hat man einen Straftatbestand herangezogen, der eigentlich nach seiner Verhaftung stattgefunden hat. Ja, also ich bin da etwas stutzig, was ihm nun wirklich zum Vorwurf gemacht wird, was sozusagen strafrechtlich einem Instanzenzug standhalten kann. Aber natürlich wäre es ein gewaltiger Gesichtsverlust, den man nicht eingehen möchte, zu sagen, wir haben nichts gefunden. Ja. Also es sind, lassen Sie mich hier zum Abschluss sagen, in der Türkei gibt es einen Pluralismus an Meinungen, den ich trotzdem über die Jahrzehnte hindurch festgestellt habe. Ich kenne eine ganze Reihe von Uniprofessoren, die sehr kritisch sind und die da eigentlich nie echte Konsequenzen hatten. Also weder wurden sie ihres Lehramtes beraubt, noch konnten sie nicht mehr ins Ausland reisen, was auch immer. Also einen Pluralismus habe ich auch bei diesem Marmara-Forum erlebt, wo man viele Dinge ganz, ganz anders sieht als die Regierung Erdogan, aber deswegen trotzdem wirtschaften und politisch existieren kann. Also die Person Imamoglu ist natürlich das Feindbild schlechthin. für Präsident Erdogan aus verschiedensten Gründen. Ich glaube, es hat vielleicht auch mit der Tatsache zu tun, dass İmamoğlu ein erfolgreicher Bürgermeister ist.
War.
Oder
genau.
War. Aufgrund der Verhaftung, genauso wie Erdogan seine politische Karriere startete als sehr erfolgreicher Bürgermeister von Istanbul. Also das mag sozusagen hier mitschwingen auf ganz persönlicher Ebene. Aber die Türkei ist, wenn ich das so sagen darf, in meinen Augen, und das kann man mir jetzt natürlich dann auch wieder angreifen, ich höre schon, ich sehe schon die Kritik, aber die Türkei ist trotzdem um vieles pluralistischer als so mancher EU-Staat.
Frau Kneißl, mit dieser ketzerischen Einschätzung zum Abschluss unseres Podcasts bedanke ich mich vielmals, wie immer, für Ihre Ausführung und freue mich schon, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Wünsche Ihnen jetzt ein schönes, sonniges Wochenende. Ich hoffe, dass Sie schönes Wetter haben. Vielleicht gibt es ja noch einen Ausritt mit einem Pferd, wer weiß. Alles Gute Ihnen und auf nächste Woche, Frau Kneißl.
Vielen Dank, lieber Herr von Witzleben, für die wirklich sympathischen Wünsche. Ja, ich hoffe, es gibt einen Ausritt und all unseren Zuhörern ein friedliches Wochenende. Und vielen, vielen Dank auch an dieser Stelle für die wirklich stets sympathischen und netten Kommentare, die geschrieben werden, sei es persönlich, sei es eben auf der YouTube-Seite. Und Ihnen viel Erfolg auch für Ihre anstehende Interviews und Arbeit. Auf nächste Woche.
Auf nächste Woche, Frau Kneißl, und auch vielen Dank von meiner Seite an Sie, liebe Zuschauer, dass Sie hier wieder mit dabei waren bei einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.